keine Zeit zum Staubsaugen? Brauchst du einen grösseren Fernseher? Mehr Sound, damit Nachbarn auch etwas mitbekommen? Sorry, ist halt WM. Das sagt Mediamarkt und hat dazu die passenden WM-Highlights wie TV, Kühlschrank, Beamer, Soundbars und vieles mehr. Nur jetzt bei Mediamarkt und auf mediamarkt.ch.
Einen ganz, ganz kurzen Hinweis, bevor es dann gleich wirklich losgeht mit der dritten Halbzeit. Am nächsten Montag, den 8. Juni, nehmen wir den Podcast live auf, nämlich hier in Zürich im Kino Koni. Marcel moderiert, Thomas kommt, Dominik ist auch da. Ich werde live aus San Diego zugeschaltet und Achtung, es gibt sogar gratis Popcorn für alle, die dabei sind. Wenn ihr also am nächsten Montag mit dabei sein wollt, wir haben sogar noch ein paar Tickets zu verlosen, dann bleibt bis zum Ende der Folge dran. Da gibt's nämlich nähere Infos, wie ihr am nächsten Montag im Kino Koni live mit dabei sein könnt. So, jetzt aber anfangen hier. Wir befinden uns im absoluten Fußball-Limbo. Die Super League-Saison ist längst vorbei. Bis zur Weltmeisterschaft dauert's noch ein paar Tage. Aber zum Glück haben wir ja auch so genug Drama.
Ich mache mich da sicher nicht vom Acker.
Das ist die 345. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Thomas Schifferle und unserem Gast. Wir befinden uns gerade in so einer ganz, ganz merkwürdigen Phase. Die Super League-Saison ist irgendwie längst vorbei. Bis zur Weltmeisterschaft dauert es noch ein bisschen. Und wir haben uns überlegt, worüber wir heute reden können. Und wir haben gedacht, komm, wir sprechen noch ein bisschen über den FC St. Gallen und das, was da in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Und alle, die jetzt schon die Augen verdrehen, weil sie vielleicht Fan des FC Luzern sind oder sich so aus anderen Gründen überhaupt gar nicht für St. Gallen interessieren, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine recht spannende Geschichte, weil es eben nicht nur auf St. Gallen zutrifft, sondern das, was da passiert ist, kann ja durchaus auch bei anderen Clubs in der Super League passieren. Ist auch schon in gewissen Formen bei anderen Super League-Clubs passiert. Und es zeigt irgendwie auch, was so ein Verein ausmachen kann oder die oft zitierte Seele des Vereins ausmachen kann und warum es sich lohnt, irgendwie dafür zu kämpfen oder dafür einzustehen. Darum ist Thomas Schifferle heute da. Auch wenn du die Fußballsitzung verschlafen hast, immerhin bist du jetzt da.
Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Fußballsitzung ist, weil ich meine, wenn nicht shootet wird, gibt es keine Sitzung.
Genau, und heute ist ja der eine Montag, wo nicht Fußball gespielt genau, wird im Jahr. Deswegen was. Es sei dir gegönnt, dass weil du das nicht mit, in der Fußballsitzung
warst. Weil das mit Schweiz oder Anja kannst du nicht das Shooten anschauen.
Dazu kommen wir gleich am Ende noch. Aber Thomas und ich, wir sind relativ weit vom FC St. Gallen entfernt. Ich sogar noch ein paar Meter weiter als du, Thomas. Darum haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Roman Ricklin ist bei uns. Der Autor, Musiker, Komponist und geprägt von seinen älteren Brüdern auch Fan des FC St. Gallen, der gar keine andere Wahl hatte, als Fan des FC St. Gallen zu werden, oder?
Ja, aber da sind ja noch viele, glaube ich, keine Wahl. Das berühmte Nick Hornby-Zitat kennt man ja. Der Verein sucht man sich nicht selber aus, der sucht einen aus. Und ja, ich bin als kleines Kind, habe ich schon dürfen ins Stadion. Und solange die grün-weißen Mandli aufs Feld kommen, habe ich Herzklopfen. Und das ist völlig irrational. Ich sage immer, es ist eine Art positives Trauma. Es ist ein positiver Trigger.
Trauma trifft es eigentlich ganz gut, wenn wir an die letzte Woche zurückgehen. Wir haben am letzten Montag kurz darüber gesprochen. Die Folge ist erst am Dienstag ausgestrahlt worden. Und Thomas, da war noch gar nicht so abzusehen, was wirklich sich dann noch alles entfaltet. Es war Montagmorgen, der FC St. Gallen hatte gerade den Cup gewonnen. Man hatte das Interview von Matthias Hüppi unmittelbar nach dem Spiel gehört. Aber was dann noch so alles nachtropft und wie viel Emotionen und Wut und Ärger und dann am Ende auch Erleichterung sich da innerhalb von ein paar Stunden irgendwie aufstauen und abspielen, damit hättest du auch nicht gerechnet, oder?
Nein, es ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Also wie sie in Gang gekommen ist mit dem, was die Hype, also mit, eigentlich haben sie die Fans in Gang gebracht, mit ihrem Transparent im Stadion, wo sie sich gegen die aktuelle, oder für die aktuelle Führung aussprechen, also für den aktuellen Aufsichtsrat. Und allfällige Umstürzler schon mal zu verstehen und was passiert, wenn sie weitermachen wollen. Also das Thema hat offenbar in St. Gallen schon sehr viel länger so im Untergrund geschwelt und haben viel, viel mehr Leute mitbekommen, als man nach außen gemerkt hat. Und dann kommt der Matthias Hüppi und sagt eben, macht das Zitat eben, es sei eigentlich unvorstellbar, dass man in so einem Moment nicht geschlossen hinter dem Verein stehe. Und dann fährt es an eskalieren. Also eigentlich dann am Montag was St. Gallen Tagblatt zu Abend publik macht, wer da hinter dem Umsturzversuch steht, dass man die Verwaltungsrat neu besetzen will. Und dann fährt die St. Gallen Volksseele an kochen und sie ist dann, also es ist Zitat zu Hüppi, Matthias Hüppi, ein Tsunami geht, wird da lostreten, oder? Und schwappt über die ganze, über die, all die Leute rein, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt den Verwaltungsrat neu besetzen. Und innerhalb, also es ist schon bemerkenswert, wie schnell das gegangen ist. Man hätte können zuerst befürchten, oder müssen befürchten für den FC St. Gallen, es könnte eine üble Schlammschlacht geben, die sich hinzieht und hinzieht und hinzieht. Und dann ist das innerhalb von quasi 0,9 ist das abgeräumt worden, das ganze Thema. Und das finde ich ja dann das Bemerkenswerte, wie schnell das wieder geregelt war. Und das tut natürlich dem Club gut. Aber du hast es angetönt, Hilmann, es zeigt natürlich die unfassbar grosse Macht von diesen Fans, wie geschlossen das die sind.
Roman, du hast das ganze Spektakel miterlebt, natürlich. Du warst am Sonntag im Stadion, die großen Emotionen nach dem Sieg im Schweizer Cup. Du bist dann relativ schnell aus dem Stadion raus, hast das Interview von Matthias Hüppi gehört, dann wahrscheinlich alles gelesen, nehme ich an. Dann wahrscheinlich am Ende Erleichterung. Wie würdest du das beschreiben? Also wie geht's dir überhaupt als Fan des Clubs? Wie hast du das alles miterlebt?
Ja, also ich will grundsätzlich einmal schnell wieder ab. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut über den Cup-Sieg. Ich hatte für mich im Stillen sofort ganz schnell probiert zu feiern, indem ich mich vom lauten Trubel schon mal zurückgezogen habe zu den Würst hinteren und mir
in Bern Würst zu den Würst zurückgezogen.
Ja, also ich habe eine Ibe-Wurst, gegessen mit Senf und man hätte können ganz allein dort, oder man hätte nicht anstehen im Moment vom Sieg, wo alle jubeln und man anfangen zu feiern. Und dann bin ich dort hinten und habe einfach vor mir hin gelächelt, in mich hineingrinset, freut. Ich habe ja das noch nie dürfen erleben, einen Göpsieg vom FC St. Gallen, ist ja klar.
Also, aber will man dann nicht gerade in dem Moment gucken, was auf dem Rasen passiert, wie die Spieler, oder willst du dann in dem Moment für dich sein?
Ja, mir ist eigentlich ein schreiendes Stadion und so viele Leute um mich herum, wo sich zum Teil irrational verhalten und auch viel Betrunkene und die ganze Atmosphäre, das habe ich nicht besonders gern. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu viel. Und ich habe es darum umso mehr genossen, mich dort zurückzuziehen für den Moment und habe das ein bisschen für mich zelebriert. Aber nachher bin ich im Zug und habe sofort die Interviews geschaut und bin natürlich, ich habe sofort, also ich habe gespürt, Matthias Hüppi, das ist eine höhere Emotion, da zittert die Stimme, da ist eine riesige Anspannung, die in sich gerade löst, aber auch gerade wieder aufbaut. Und da purzelt etwas raus und ich habe sofort so ein Alarmgefühl gehabt, FCSG in Gefahr.
Beim FC St. Gallen ist nicht alles immer nur Planet der Seligen, sondern bei uns wirken auch verschiedene Kräfte. Und es ist eine von meinen Aufgaben als Präsident von dem Club, mit allem, was ich habe, anzustehen, Kraft entwickeln, zum Schaden vom Club fernhalten. Und es gibt im Moment Tendenzen, die wir in dieser Form nicht akzeptieren werden. Und es ist unvorstellbar, dass in der besten Phase der Geschichte dieses Clubs nicht alle geschlossen hinter ihm stehen.
Nachher ist ja wirklich, sehr viel sehr schnell gegangen und du hast es super gesagt, Thomas. Es ist eigentlich unglaublich, dass man das hat können in fast 48 Stunden umtrüllen machen. Und der Moment von der Pressekonferenz, wo der Matthias Hüppi dort geredet hat, hat sich für mich...
Also am Mittwochmorgen am 11.
Mittwochmorgen am 11., ja, hat sich für mich fast befriedigender angefühlt als der Sieg, weil es...
Weil es um was Größeres geht.
Ja, weil es um viel mehr gegangen ist und weil dort auch... Also da, wo ja in den letzten Jahren, ich eben, wo schon immer zum Grün-Weiss verfolge und mitleid, man ist ja vor allem leidensbereit als FC St. Gallen-Fan. Ja, ich habe das hat mich wahnsinnig aufgewühlt und in den letzten 8 Jahren hat man natürlich viel mehr Grund gehabt, um sich identifizieren mit dem Club als je. Und das, an dem habe ich besonders Freude, dass die Werte vermittelt werden. Und ich glaube, die haben auch die grosse Ausstrahlung. Die führen auch dazu, dass jetzt so schnell so viel los war. Ich glaube, das ist das, was die hier umstürzen, gar nicht begreifen, welche Werte eigentlich das ausmachen, die Identifikation. Und das ist ja dort wie nochmal vorgekommen, durch den inspirierenden Auftritt von Matthias Hüppi, dass man gesehen hat, wenn er für Werder tritt. Und das ist so befriedigend.
Ich habe darauf beharrt, dass ich in dieser Nachfolgefrage kann mitreden kann. Um das geht es. Ich entscheide am Schluss nicht. Das ist das Aktionariat, das entscheidet. Aber ich will alles dafür tun, dass der FC St. Gallen, den es seit 1879 gibt, so weiterfahren kann, wie wir das zusammen auch mit dem Aktionariat in den letzten 8,5 Jahren können auf die Beine stellen.
Also du würdest im Grunde jeden Titel jederzeit eintauschen, wenn es darum geht, um die Zukunft des Clubs, die Identifikation, den Verein im Herzen zu tragen.
Ja, das ist jetzt eine blöde Wahl. Ich würde das nicht wählen. Ich freue mich unglaublich über den Titel. Aber
du nimmst nimmst du beides.
Ich nehme also die Gesundheit, die der Club hat. Und die, also das Wichtigste ist eigentlich, die Werte, die er im Moment ausstrahlt, das ist, mit dem kann ich mich noch viel mehr identifizieren. Oder das andere ist schon irrational. Und das ist etwas Rationales für mich.
Oh, das Problem ist, du hast es angesprochen, wie die Umstürzler, die Putschler, wie die den Club nicht verstehen oder verstanden haben. Darum sind die auch so schnell weggewischt worden. Oder? Ich meine, das ist das ganze Problem an dem Fall. Man weiss ja gar nicht, für was dass die Herren Thoma und Gutjahr, für was dass die stehen. Man weiss ja nicht, was hätten sie mit dem Verein vorgehabt.
Das ist das Absurde, die Gleichzeitigkeit von kein Plan oder wir wissen dann nicht und Zeitpunkt.
Ja.
Das spricht nicht für...
Ja, wobei der Zeitpunkt, gut, meine, du musst sehen, das ist ja schon länger im Tun gewesen. Das ist ja nicht einfach über die Nacht entstanden, jetzt am Sonntag am 4 Uhr.
Ja, natürlich.
Oder? Und bis der Hüppi dann am 4:30 oder wann das Interview gegeben hat.
Ja, aber ich meine nicht mit dem Zeitpunkt der Göpsig, sondern ich meine mit dem Zeitpunkt die zu der wirtschaftlichen Stabilität.
Wenn du die grundsätzlichen Dinge hast, hast du völlig recht. Aber eben, das Problem ist nochmal, man weiss nicht, was die eigentlich haben wollen. Mit was sind sie konkret unzufrieden? Warum wollen sie die Revolution, muss ich es einfach schon nennen, warum zetteln sie so einen Putsch an? Keine Ahnung. Also man kann sich mit denen ja gar nicht identifizieren. Weil sie keinen Plan hatten, keine Idee präsentiert haben. Und das macht es eben noch mal so viel absurder.
Man muss vielleicht kurz dazwischen schieben, bevor jetzt alle, die außerhalb von St. Gallen, noch mehr die Augen verdrehen und sagen, wovon reden die ganze Zeit? Also es ist so, man kann es, glaube ich, runterbrechen, den Konflikt. Es ist der Verwaltungsrat, der fünfköpfige, um Matthias Hüppi, gegen das Aktionariat. Das sind so die zwei Gruppen, die gegeneinander in der Öffentlichkeit quasi gegenübergestellt worden sind.
Ich muss aber noch präsentieren, es ist ein sechsköpfiger Verwaltungsrat und der sechste Verwaltungsrat ist einer von denen, der den Umsturz angezettelt hat. Der ist ein Aktionär.
Der Stand heute aber nicht mehr im Verwaltungsrat ist.
Genau.
Das ist auch neu installiert worden. Das ist, ich glaube, ein Teil von dem Prozess oder der Anfang vielleicht von dem Prozess gewesen, von dieser Veränderung, die wir da gesucht haben.
Genau.
Und es ist grundsätzlich so, dass beim FC St. Gallen, es gibt zwei Gesellschaften, die FC St. Gallen AG und dann gibt es die Event AG. Und die Event AG, das ist quasi das den Club, das das ganze Geschehen steuert, wo auch die Aktionäre quasi sitzen. Und dann war da eigentlich immer der Plan und immer die Absicht und auch immer das hochgehaltene Gut von Matthias Hüppi, dass man sagt, wir haben klare Richtlinien, im Verwaltungsrat sitzt niemand der Aktionäre. Das hat sich dann geändert, Thomas. Aber weiß man, warum sich das geändert hat? Also wollte man einfach mehr Einfluss?
Man hat mehr wirtschaftlichen, unternehmerischen Einfluss wollen. Also man hat einfach mehr Einfluss wollen vom Aktionariat auf den Verwaltungsrat. Darum ist dann der Patrick Thoma, so ein Immobilienunternehmer aus dem Thurgau, installiert worden.
Das sind eigentlich Sachen, Roman, für die man sich als Fan, als normaler Fan, nicht wirklich interessiert groß. Also das sind Namen, das sind Personen im Hintergrund. Ich nehme an, auch der Verwaltungsrat, da stehen natürlich alle allein durch die mediale Aufmerksamkeit im Schatten von Matthias Hüppi. Hat man das gemerkt, dass sich im Club, dass sich so hintendurch irgendwie sowas angestaut hat? Oder hat dich das jetzt zum Beispiel am Pfingstsonntag nach dem Cupsieg irgendwie völlig unvorbereitet getroffen, die ganze Diskussion?
Ja, mich hat es unvorbereitet getroffen, aber ich bin auch nicht St. Gallen, ich komme die Latrinengespräche nicht so mit über. Nur wenn ich will, also dann fange ich an, entsprechende Leute anzuhören oder so und fragen, was läuft. Das habe ich nicht gemacht vorher und auch nachher nicht jetzt. Also für mich, ich schaue eigentlich so Zeug immer ein bisschen aus der Storytelling-Sicht an. Und für mich ist es so ein bisschen, es gibt ein Gesetz von der Balance, vom Gleichgewicht in der Geschichte. Im Moment vom grossen Sieg Also Triumph und Tragödie gehören oft zusammen. Und mir ist ein bisschen so vorgekommen, so typisch St. Gallen, der sich nicht gewöhnt ist, Ziegen, wo nicht gewöhnt ist, Triumph. Und man sagt bei der Geschichte, beim Geschichtenerzählen, ein Ende, wo einfach nur ein Happy End ist, wo alles wird gut, alles ist gut, Ende, das ist zu kitschig, um es glaubwürdig machen, um es realistisch machen, um es packen zu behalten. Eben bei Gladiator stirbt der Held, obwohl er den grossen Sieg hat am Schluss, oder bei Romeo und Julia sterben die beiden Liebenden, obwohl sie sich finden. Also die grossen Geschichten werden so erzählt, nie in dem Moment Angst gehabt. Ja, das ist jetzt halt die Tragödie, die es noch braucht.
Und der Theatervergleich ist irgendwie passend, wenn ich nicht gerade im SRF-Interview, aber wenn ich Matthias Hüppi gesehen habe am Abend an der Feier in der Stadt oder wenn ich ihn dann auch letzte Woche in der Pressekonferenz gesehen habe. Ich meine, wir wissen alle, er ist rhetorisch wirklich sehr, sehr stark, aber die Hauptfigur, der weiße Retter, nenne ich ihn jetzt mal in dem Theaterstück, Matthias Hüppi, ist schon beeindruckend, wie er das alles gemeistert hat, allein kommunikativ, die ganze Angelegenheit, oder?
Also das ist viel mehr als Beeindruck für mich. Ich finde es eben, wie das Wort inspirierend fällt mir ein. Er ist für mich, ja, in dieser Geschichte ist er eine Art moderner Held. Auch da aus dem Storytelling sagt man, ein Charakter, die Eigenschaften vom Charakter zeigen sich dann, wenn man unter möglichst grossem Druck steht. Also man tut im Geschichtenerzählen extra Situationen kreieren, wo jemand ans Limit kommt und dann muss das wahre Gesicht zeigen.
Also ist der Moment, wo der Zuschauer ein bisschen zweifelt, wird es noch gut, genau, wird es nicht gut oder schafft der Held die Überschrift?
Und dann schafft das. Oft geht es noch mit einem Wandel, mit einem persönlichen Inhaben, dass man mal gewisse Werte hinter sich lässt und neu ahnen oder sich zwischen den unvereinbaren Gütern im Dilemma entscheiden, unvereinbare Werte oder so. Aber das war nicht der Fall gewesen, aber er hat, wie schon im Cup-Match gegen Lugano, wieder dürfen über sich herauswachsen, dort ist er aufs Feld gerannt und hat die Hooligans ein bisschen gestoppt oder die Chaoten. Und auch da, finde ich, hat er mit dieser Art von gewaltfreier Kommunikation, da ist mir sehr aufgefallen, ohne auf Leute spielen, die Werte im Vordergrund stellen vom Club, die Leben bis ins letzte Wort, das hat mich also in Sachen Leadership sehr beeindruckt.
Aber weil er also emotional dabei ist, hat es ihn ja auch entsprechend aufgewühlt. Und ich habe am Dienstagnachmittag, nachdem das dann ja alles an die Öffentlichkeit geplatzt ist, mit dem Gerät und ich kenne ihn jetzt auch schon 2-3 Tage, ich habe ihn jetzt also noch nie so aufgewühlt erlebt gehabt. Also das hat extrem in ihm reingeschafft und also es ist dann irgendwann hätte dann können, das ist jetzt eine Spekulation von mir, aber irgendwann hätte dann können einen Punkt erreichen, wo es mir so zusetzt, das Ganze, dass er sagt, wissen Sie was, das ist mir nicht mehr wert. Es gibt andere Sachen, die wichtiger sind im Leben. Aber das, wie er dann sofort, du hast es so schön beschrieben, Roman, wie er dann sofort in den Modus hineinschaltet, ins Versöhnliche. Das macht sie dann eigentlich stark. Oder? Er hätte ja können jetzt in dem Presseraum vom Stadion hocken und sagen, haben wir jetzt gesehen, ich bin dann der Siebensieger und jetzt haue ich mal auf alle rein. Nein, er macht das Gegenteil.
Also er lobt sogar.
Er lobt. Er macht das Gegenteil. Er will versöhnen. Er will sagen, das Zitat ist ja, wir lassen keinen hängen. Oder? Und hoffentlich macht der Thomas als Präsident vom Ambassadorenclub, das ist ein relativ, die geben ein paar Franken im Jahr, aber etwa 29'000 pro Person, wollte, dass der weitermacht. Also es ist schon extrem auf Einheit aus und das macht ihn ja aus. Also er will all, wie sagt man dem immer so schön, mitnehmen oder alles einschliessen. Und das ist ja das, wo der Triumph für ihn oder der Triumph von ihm, so muss man sagen, der Triumph von ihm so gross macht, finde ich, dass er nicht auf die anderen losgeht.
Und einen Punkt nehme ich ihm trotzdem nicht ganz ab. Er hat gesagt, dieses SRF-Interview aus den Emotionen heraus, sei aus ihm rausgefallen, die ganze Thematik.
Das ist natürlich die Millionen-Dollar-Frage, oder? Ich weiß schon, was du das anspielst.
Ich meine, also, wenn wir wieder beim Storytelling sind und in Sachen Kommunikation, ich meine, es ist der perfekte Augenblick, es ist die größte Aufmerksamkeit. Er ist plötzlich der agieren kann, der muss nicht reagieren. Und gerade in dem Moment bringt er ja die ganze Welle so wirklich komplett ins Rollen. Also, Roman, du kennst ihn, also ihr tauscht euch ab und zu aus.
Ja, also
traust du ihm zu, dass er das...
Das ist eine Übertreibung. Wir kennen uns wirklich flüchtig. Also ich kann das natürlich nicht beurteilen. Ich glaube an Matthias Hüppi, dass er ehrlich ist. Und er hat ja gesagt, so schlau ist er nicht, dass er das inszeniert hat. Ich glaube, wenn ich es schaue, dann wäre er der beste Schauspieler, was es in der Schweiz gibt, wenn er die Emotionen so gespielt hat. Also die Emotionen sind ja auf jeden Fall echt und die Krise ist da gewesen. Und ich glaube, dass es aus ihm rausgeplatzt ist. Und da ein Freund von mir hat gesagt, da ist, es gibt ja auch noch Instinkt. Also, und das ist nicht geplant, aber im Moment, wo es passiert, gibt es schon vermutlich ein Bauchgefühl, von, das ist jetzt nicht ganz verkehrt. Also man merkt, oh, das gehört eigentlich nicht da hin, aber es ist ja auch, wenn er immer sagt, ich bin auch ein Mensch, respektive nein, ich bin vor allem Mensch wie alle anderen. Also das ist einfach da. Ich glaube schon, dass das gezielt Plan war. Aber natürlich wäre der Coup, der da im Hintergrund hätte laufen sollen, wenn der Cup-Final verloren gegangen wäre, dann wüssten wir ja nicht, was passiert wäre. Dann wäre das vielleicht viel einfacher gewesen zu machen. Und so ist schon, also zum der, vielleicht habe ich es falsch gesagt, vorher, wenn ich gesagt habe, der Zeitpunkt ist so schlecht gewählt. Der Zeitpunkt zum der von mir aus Putsch, wenn man das auch nennen will, Versuch abzuwenden, ist natürlich perfekt gewesen in dem Moment. Das ist auf jeden Fall klar.
Ja. Aber eben, das ist Millionen-Dollar-Frage. Wie viel Berechnung steckt hinter dem? Und wenn jetzt der Roman von einem Instinkt redet oder sein Freund zitiert, der von Instinkt redet, ist das, denke ich, das noch eine ziemlich schlaue Erklärung, muss ich sagen. Aber eben, wenn es jetzt wirklich berechnend gemacht hätte, also mit Vorsatz an das Interview gegangen wäre, er ist auch gefragt worden, ob er eigentlich gewusst hätte von dem Transparent. Und das ist nochmal, das ist ja der Auslöser von allem an dem Pfingstsonntagnachmittag. Da hat er ja gesagt, ja, es sei ja nicht so, dass man jedes Transparent ihm müsse vorlegen und er sagt nicht das ab. Also es ist abgesehen von dem ist es eigentlich ja auch egal. Es ist einfach passiert.
Ich nehme einfach an, man hat im Hintergrund ja schon die Bande und wer und also eben so in dieser Breite, wo nachher auch die der Knopf platzt ist. Also ich glaube, man hat ja die Fans ja vorinformiert irgendwie.
Es war
das
ja klar,
ist ja durchdrungen, das Statement hat ja auf das, was kommt, abzielt. Mhm. Also.
Und es war ja eigentlich klar zu dem Zeitpunkt, dass der Verwaltungsrat eigentlich geschlossen zurücktritt. Die Zukunft von Matthias Hüppi war noch ein bisschen unklar, aber dass sich das natürlich rumspricht bis zu den Fans, ist ja auch klar und dass die dann reagieren.
Also zwei sollen austauscht werden, ich glaube, da war der Stand beim Finale und dann sind dass genau. Die anderen zwei zurücktreten, weiß ich nicht.
Genau, die haben ja dann auch ihre Demission angeboten, aber dass es natürlich irgendwie das Thema bis zu den Fans kommt und die sich dann äußern, ist ja auch irgendwie logisch.
Also zu einem ist im Frühling, im März schon mitgeteilt worden, wir können auf sie verzichten, das hätte Hüppi müssen denen sagen. Also nicht mit wahnsinnig viel Freude hätte das gemacht und dann haben sich einfach dann die anderen zwei nachher solidarisiert und haben dann auf Ende Juni ihren Rücktritt eingereicht.
Um das Theaterstück noch schnell zu Ende erzählen, müssen wir auch noch die andere Seite. Ich meine, das gehört nun mal auch dazu, dass natürlich die Pläne des Aktionariats dann natürlich auch bekannt worden sind. Es ist dann unter anderem rausgekommen, dass Marvin Hitz im neuen Verwaltungsrat eine Rolle hätte übernehmen sollen. Stefan Kölliker hätte der Nachfolger von Matthias Hüppi werden können und hat das in einem SRF-Interview eigentlich auch schon so gesagt, als wäre alles in trockenen Tüchern. Es passt auch da rein, dass dann die nachher in Anführungszeichen vom Hof gejagt werden, irgendwie dann so sich präsentieren und dass es einfach so scheitert, aber auch in einer Art von Öffentlichkeit, die ich so selten gesehen habe bei einem Club.
Es ist unerklärlich und es ist auch die Frage, wie viel haben die wirklich gewusst? Haben die gewusst, gegen was für, wie fest sind die eingeweiht gewesen, dass das eigentlich ein Putsch ist? Oder wie weit ist das einfach, jetzt können wir antreiben und so, das ist denen, wie das kommuniziert worden ist, wissen wir ja nicht. Aber sie wirken sehr unpassend, das Verhalten von dem Herr Kölliker.
Das ist nicht verständlich. Das ist ja Dilettantismus nicht zu übertreffen. Ich meine, er hat jetzt, was der da geboten hat für jemanden, der 16 Jahre im Regierungsrat war von St. Gallen. Also ein Politiker, der gewisse Erfahrung müsste haben, also zumindest müsste man es annehmen, müsste Erfahrung haben. Aber der hat sich wahrscheinlich schon derart gefallen in dieser Rolle. Ich bin jetzt der neue Präsident. Ich bin jetzt der Präsident vom FC St. Gallen, vom Cup-Sieger, von dieser Volksbewegung da aussen. Dass der sich total verloren hat. Ich meine, ich kann kommunikativ, in grösserer Reihenfolge kann man sich bei Gost nicht leisten. Er hat dann immerhin in den Interviews gesagt, ja, jetzt stehen wir aber ziemlich blöd da mit abgesagten Hosen. Ist jetzt noch nett formuliert. Aber das ist schon, das zeigt, auch das ist eben typisch. für das Vorgehen? Wie unkoordiniert und wie unplant dass das, oder wie unstrategisch, dass das Ganze abgelaufen ist?
Also jetzt kann dort zeigen, dass eben die Seele vom Club gar nicht verstanden wird.
Ganz genau.
Nicht, oder? Also das, die sind gar nicht dort, wo... Also ja, man hat ein bisschen den Verdacht, man weiß ja nicht, was gründet, aber man hat den Verdacht, wie halt immer, wenn etwas erfolgreich ist, dann wollen die irgendwelche Leute gerne auch in der Sonne stehen und wollen ein bisschen sünneln. Und es kommt einem ein bisschen so vor, als hätte jetzt, wo der Club so gut läuft, Leute, die vielleicht, also Kölliker hat jetzt keinen Verdienst, so viel ich weiss, aber jetzt andere aus dem Aktionariat haben ja auch einen Verdienst, dass jetzt das in den letzten knapp 10 Jahren so gut gelaufen ist. Und jetzt wird man auch mal nach vorne ein bisschen das geniessen können und dann führen stehen und wichtig tun. Ich sehe dort eine völlige Verführung, naiv. Wir wollen auch Könige sein hier.
Ich habe die als Provinzfürsten bezeichnet, die nach der Macht drängen. Oder? Und bezeichnend ist ja auch die eine Frau, die vorgesehen wäre für den Verwaltungsrat.
Martina Wüttrich.
Genau. Ein Zitat von ihr, bevor dann, der ganze, bevor dann die PK war mit dem Hüppi am Mittwochmorgen um 11 Uhr, ist ein Zitat von ihr. Angesichts der aktuellen Entwicklungen, die mir in dieser Art in keinster Weise bekannt waren, stelle ich mich für das Mandat des Verwaltungsrates nicht mehr zur Verfügung. Ich meine, das zeigt ja nochmal, das ist nochmal so ein schönes Detail, wo der ganze Dilettantismus dokumentiert.
Und das ist auch was, was man auf St. Gallen anwenden kann nach der letzten Woche, aber auch ganz viele andere Clubs. Es gibt ja immer wieder Personen, die natürlich dann irgendwie nach dem Licht drängen, nach dem Erfolg, die irgendwie auch ein bisschen was abhaben wollen. Vielleicht sind sie auch beteiligt und sind einfach im Hintergrund. Vielleicht wollen sie sich aber wirklich einfach nach vorne schieben. Aber es ist dann schon immer wieder bemerkenswert, weil Fußball natürlich anders funktioniert als zum Beispiel die Immobilienbranche. Da wird im Hintergrund was gemacht, dann wird irgendwas verkündet und in der Regel interessiert es niemanden groß. Aber Fußball ist natürlich derart emotional und öffentlich. Und also, dass man einfach ja, gut, die Dynamik nicht versteht.
Es ist etwas komplett anderes, mit Immobilien zu handeln. Ich sage, in einer Welt, wo die Immobilien von allein immer mehr wert werden, ist das eigentlich jetzt nicht eine grosse Leistung, wenn man ein gutes Startkapital hat, ein erfolgreicher Immobiliengeschäftsmann sein. Ein Club aber, ein Fußballclub, der ein hochkomplexes Ding ist, wo man weltweit sieht, wie da eigentlich vor allem Geld versichert wird und oft unvernünftig gewirtschaftet wird und oft eben irgendwelche, sage ich jetzt, Mittel ja, ich möchte es gar nicht benennen, einfach Leute im Vordergrund sich stellen, die das eigentlich vielleicht gescheiter nicht machen würden. Und mit vielen Dubiosen, also ich möchte jetzt nicht über den FCZ anfangen zu reden, aber das ist ja die Schwierigkeit von der Identifikation gross geworden letztes Jahr, dass so Leute, also der Unterschied, so einen Club zu führen, ist, das ist, halte ich für viel, 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 viel schwieriger.
Ja, weil einfach die Emotionalität mitspielt und die ist nicht kanalisierbar und die ist schwer ausblendbar, wenn ja, du in der Verantwortung bist. Oder?
Und Erfolg lässt sich auch nicht planen im Sport. Also, also planen. Man kann es nur probieren, möglichst gut planen, aber am Schluss kommt es ja dann doch wieder anders. Oder
du kennst ein Bonmot, wie willst du Millionär werden im Fußball?
Indem du als Milliardär anfängst.
Indem du als Milliardär anfängst. Ja, es ist ja so. Und es hat einfach einen extrem wahren Kern dahinter. Ja, es ist wirklich, es gibt so derart viele Beispiele von Leuten, die in Fußball drängen, wie das Motten als Licht. Und dann verglüht es, weil sie einfach keine Ahnung haben von Tuten und Blasen.
Ich komme aber gar nicht raus. Also wenn ich jetzt da richtig sehe, hat ja der Club in den letzten Jahren, St. Gallen, mit dieser riesen Umsatzsteigerung und mit dem, also da ist ja der Wert von dieser Marke, wo ja, glaube ich, nehme auch die grösste Marke aus der Ostschweiz ist, mit einem gesunden Verein, die Marke, die ist ja, der Wert ist ja gestiegen und der Wert von den Aktien muss ja gestiegen sein. Also die müssen ja mega dankbar sein, dass da der Wert ist. Oder sind die ist das eh nicht wirklich Geld?
Also das ist natürlich schon Geld, aber es ist eine Frage, wie viel ist der Verein wirklich wert? Wie viel zahle ich jetzt für den FC St. Gallen? Also vor allem für die Event AG. Klar, der Umsatz ist gestiegen von 26 auf 45 Millionen in der Ära Hüppi. Klar haben sie zwischen 2019 und 2025 in den 6 Jahren jedes Mal Gewinn erwirtschaftet, ohne Zuschüsse von irgendwelchen Mäzenen, von irgendwelchen Onkeln aus Amerika, von irgendwelchen Aktionäre sonst, sie haben es einfach erwirtschaftet, aus dem eigentlichen Betrieb raus. Und das ist ja wirklich eine Meisterleistung, muss man ja sagen, für einen Fußballbetrieb in der Schweiz. Also das muss man zuerst mal sonst noch zeigen. Und wahrscheinlich ist das Jahr 2025, 2026 ein sehr positives, vor allem jetzt mit dem Cup-Sieg. Also das ist wirklich im Kern einfach ein gesunder Verein. Und warum was das willst du gefährden? Weil du das Gefühl hast, vielleicht haben sie das Gefühl gehabt, so muss ich sagen, vielleicht haben sie das Gefühl gehabt, ja, wir können noch mehr rausholen oder wir müssen aufpassen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen und. Also St. Gallen ist nochmal, St. Gallen ist unter dem Hüppi und das ist eigentlich die grosse Leistung vom Hüppi und seinen Mitstreiter, dass der Club einfach gesund ist.
Sogar im europäischen Vergleich, oder?
Ja.
Zu den gesundesten Clubs.
Ja, natürlich.
Also gesunder als Vorzeigeverein. Bayern München habe ich gelesen.
Nein, das glaube ich nicht. Mit der
Kapitalquote.
Das glaube ich jetzt nicht. Aber
du kannst das sicher gut recherchieren, jetzt so gelesen. Vielleicht stimmt die Quelle nicht.
Ja, aber was die Quote angeht, kann ich mir das natürlich schon vorstellen. Ja, das ist natürlich auf einem anderen Niveau. Das
einfach auf sehr bescheidenen Niveau im Vergleich zu Bayern München.
Was wir bis jetzt nicht geredet haben, ist die politische Gesinnung im Hintergrund von diesen Leuten. Also ich kann nur das sagen dazu, was ich Lust habe zu sagen.
Sag
ich habe
es
spannend gefunden. Also die Leute, die da die Putschisten... kommen tendenziell, haben ein bisschen viele SVP-Hintergründe, die sich da zeigen. Und etwas vom Spannendsten habe ich eigentlich gefunden, dass sich die Partei oder die Kantonspartei von der SP St. Gallen distanziert hat.
Von der SVP,
habe ich gesagt? Entschuldigung. Von der SVP distanziert hat von diesen Leuten und betont hat, dass die also nicht mehr aktiv in der Partei sind. Und dass man also merkt, das hat eine riesige politische Kraft und das kann anderen Partei eigentlich schaden, wenn Leute aus dem eigenen Umfeld da sich so unvernünftig verhalten und die Identität von einem Club ankratzen. Das habe ich eigentlich sehr spannender Vorgang gefunden.
Und das zeigt ja, also das sind nicht der FC St. Gallen, das sind nicht die 18.000 Nasen, die im Stadion sind und die paar, die sonst mal ins Stadion gehen. Es sind nicht so die Sympathisanten, sondern es ist ja wirklich viele Ebenen in der Stadt und in der ganzen Region. Also das, was Matthias Hüppi eigentlich seit 8 Jahren predigt, hat sich jetzt eigentlich nochmal schön gezeigt, wie viele Menschen der Club bewegt, oder?
Ja, gut. Also eben, jemand hat die Zahl gegenübergestellt. Eine Stadt mit 85.000 Einwohnern und 50.000 sind auf der Strasse, um den Sieg zu feiern. Das ist ja eine absurde Grössenordnung. Also wenn man sich überlegt, dass die Leute ab 70 nicht mehr auf der Strasse sind und die Kinder auch nicht um die Uhrzeit, dann sind eigentlich, gut, sind natürlich viele Auswärtige gekommen, aber dann wären eigentlich alle auf der Strasse. Und das ist schon speziell. Und genauso, dass sich die Regierung eingeschaltet hat und ein Statement abgegeben hat.
Das ist ja gewaltig. Oder? Das ist der Vergleich von der Bedeutung vom Fußball in St. Gallen mit der Bedeutung vom Fußball in der Stadt Zürich. So etwas wäre absolut undenkbar, dass sich der Stadtrat würde einschalten in eine Diskussion. Jetzt beispielsweise könnte sich auch einschalten bei einer Diskussion bei GC. Nein, da kommt natürlich selbstverständlich nichts, weil der Stadtrat sich ja auch nicht wirklich engagiert, dass es ein neues Stadion kommt, jetzt als Beispiel. Und das zeigt einfach die gesellschaftlich-politische Bedeutung von dem FC St. Gallen in seiner Stadt, in seiner Heimat.
Matthias Hüppi ist jetzt der große Gewinner und bleibt Präsident, der Verwaltungsrat bleibt bestehen. Es ist aber auch so, also das hat er angesprochen, das alles kommt ja aus dem Grundgedanken her, dass man irgendwann mal eine Ablöse in die Wege leiten muss. Dass er sich natürlich darum kümmert, in welche Hände er den Club übergibt. Also das ist ja weiterhin ein Thema. Was hast du das Gefühl, ist es jetzt dadurch irgendwie klar, dass Matthias Hüppi gesichert hat, man wird den Club wann auch immer in geeignete Hände übergeben?
Also das ist sicher nicht gesichert, aber dass das muss passieren und dass das auch ein grosses Anliegen ist von Matthias Hüppi, das glaube ich natürlich und das ist ja, also vielleicht fast, das ist mehr noch Krone auf dem Vermächtnis von seiner Präsidentschaft, ist natürlich, wenn er und der Verwaltungsrat, die machen das ja miteinander, würden schaffen, dass sie gute Hände, und das passiert ja nicht auf einen Klapp, dass dann alle die 5 Leute zusammen verschwinden, sondern dass man das anfängt austauschen und die Leute, ich glaube, dass das in Gang muss kommen jetzt, das ist eben so 10 Jahre ist viel, also 8,5 sind es jetzt, aber ich stelle mir vor, bis 10 Jahre ist, dann wird das sein. Und ich glaube, die Erschöpfung von Matthias Hüppi ist auf einem Höhepunkt in dieser Phase. Und da wird er sich garantiert Gedanken machen, wenn er sich auch könnte, mit ein paar Problemen weniger durchs Leben gehen. Und das hat er auch verdient. Und ich hoffe, dass ihm gelingt, in den nächsten 1,5, 2, von mir aus 3 Jahren, eine gute Übergabe anzubringen. Und ich glaube, das ist sein Ziel. Und Zum Glück ist jetzt eine Ausgangslage wieder da, wo das vernünftig könnte gemacht werden.
Also er hat sich einfach das gesichert, was ihm wichtig ist, dass er mitreden kann mit dem Prozess, dass es nicht über seinen Kopf hinweg stattfindet. Und das ist ihm wirklich das Anliegen. Und das ist jetzt, ja, das ist jetzt klar. Ich meine, es gibt keinen grösseren Gewinner in dieser ganzen Geschichte als der Matthias Hüppi.
Wir müssen jetzt noch nicht den ganz großen Abgesang auf ihn anstimmen, aber du hast gerade das Wort Vermächtnis benutzt. Was wird sein Vermächtnis sein, wenn er dann mal abtritt, wann auch immer das sein wird? Also wenn es jetzt so weitergeht, ich meine, ich weiß nicht, der FC St. Gallen wird vermutlich nicht jeden Meistertitel und jeden Cupsieg bis dahin holen. Er wird wahrscheinlich aber auch nicht absteigen. Was könnte das Vermächtnis sein, was er dem Club dann als Präsident hinterlässt?
Ich glaube, das Vermächtnis ist zeigen, dass Fußball anders geht. Er ist für mich eine Ausnahmeerscheinung und der Club ist inzwischen eine Ausnahmeerscheinung. In dieser Klarheit, wie die Werte vertreten werden. Ja, natürlich, es gibt St. Pauli, wo dann noch politisch ist, noch, oder so, aber es geht in so eine Richtung, dass ein Club sagt, die Werte sind uns wichtig und die werden gelebt, bis eben, ich glaube, darüber geredet letztes Mal, die Materialwartin, wo man noch wartet. Also, wenn man Teamgeist zelebriert und das dann auch sichtbar wird in so Bildern, oder wie immer die Statements, wie auch der Matthias Hüppi da klar gesagt hat, dass Hetze und Hass und so nicht im Vorkommt. Und das ist ja grauenhaft, dass die Leute Polizeischutz gebraucht haben von dem Aktionariat, gewisse Protagonisten. Und dass die Sachen, die Werte zu vertreten, das halte ich für das wahre Vermächtnis. Und zum Zeigen, auch Fußball, wo so ein Drecksgeschäft oft ist, wo so viel um eben spezielle dubiose Figuren geht, um dubiose Machenschaften, um viel Geld, vor allem international natürlich, aber das ist sogar in der Schweiz passiert, so komisches Zeug. Das, glaube ich, ist das wahre Vermächtnis.
Dass du das jetzt ansprichst, ist noch ganz wichtig, dass mit den Auswüchsen, die jetzt die Proteste angenommen haben, ich meine, St. Gallen, er sagt ja, das ist Zitat Hüppi, sie sind ja keine Inseln von der Glückseligen, und das zeigen ja gewisse kleine Teil von denen Fans zeigen das ja dann auch gerne immer wieder. Es zeigt dann schon, es ist nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist auch dort extrem viel Arbeit. Und das weiss der Hüppi, extrem viel Arbeit, um alle Macht zu kanalisieren und alle Kräfte zu kanalisieren. Das ist einfach jedem grösseren Fußballclub ist das halt leider so. Aber das ist auch in St. Gallen so.
Bleibt was übrig von der ganzen Geschichte, aber so von den im Grunde eigentlich nur ein paar Tagen? Oder hast du das Gefühl, der FC St. Gallen wird jetzt eigentlich, dadurch, dass das Thema abgehakt ist, relativ unbeschwert in die neue Saison gehen?
Ja gut, ich muss das nicht aufräumen. Da gibt es sicher einiges aufzuräumen. Da gibt es sicher einige Narben im Hintergrund. Da gibt es verletzte Leute. Da gibt es Leute, die verrückt sind. Also ich glaube, das ist gegossen. Ist jetzt, da hat man den Deckel drauf gemacht. Und das wird im Hintergrund weitergehen und die grosse Arbeit ist herauszufinden, wie kann man das Verhältnis zwischen dem Aktionariat und Verwaltungsrat, wie kann das weiterhin in einem guten Gleichgewicht sein, wie kann man sich da, eben, sie haben von Kommunikation geredet, wo man verbessern kann, wie können die zusammen in eine neue Ära wachsen, sich entwickeln, und ich glaube, der Prozess ist überhaupt nicht fertig, jetzt ist einfach ein Peak davor in die Öffentlichkeit gekommen. Und ich hoffe,
jetzt fängt die Arbeit an.
Ja, ich glaube, die haben einiges zu tun und sind aber offensichtlich auf einem wahnsinnig guten Weg und hinten einen super Steuer umreißen, oder?
Thomas, du kennst Matthias Hüppi auch. Hast du das Gefühl, bei ihm bleibt irgendwas hängen? Oder ist er das, was er auch nach außen präsentiert, dass er sagt, ich versuche jetzt alle wieder mit reinzunehmen, damit wir wirklich zusammen und für den Club in die Zukunft gehen?
Ja, es bleibt sicher etwas hängen bei ihm. Das ist ja klar. Ich meine, das sind emotional aufwühlende Zeiten. Also es ist ja nicht nur jetzt Pfingstsonntag bis Mittwoch Mittag war, sondern das ist ja vorher schon alles, ist das abgelaufen und hat ihn ja beschäftigt, und das ist hat ihn ja manchmal auch fast überfordert, oder? Und er hat ja gesagt, dass er habe ganz viele Böllen, die er in der Luft halten muss, und manchmal sechs Medizinböllen, und er versucht einfach das alles gut zu bewältigen, und manchmal gelingt es ihm auch nicht. Also er weiß, wie viel das jetzt mit ihm gemacht hat, und er braucht seine Zeit, um das auch ganz für sich allein zu verarbeiten. Soll es nicht melodramatisch stöhnen, aber das hat natürlich etwas mit ihm gemacht. Und es ist ja logisch, macht das etwas mit jemandem, der derart emotional funktioniert wie er. Und ich denke, das ist jetzt eine wilde Prognose vielleicht, aber
du weißt, genau dafür sind wir hier.
Ganz genau, wir sind ja berühmt für unsere super Prognosen. Gruß auf Thun. Nein, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit intensiviert wird, um eine neue Lösung zu finden.
Wir werden sehen, wie es beim FC St. Gallen weitergeht. Es ist ausgeschlossen für mich zumal, dass es endet wie in Luzern, wo eigentlich die ganze Zeit öffentlich, halb öffentlich die Schlammschlacht über Jahre hinweg einfach weitergezogen wird.
Eben in St. Gallen ist innerhalb von 48 Stunden abgeräumt worden. Und in Luzern große Unterschied, ist seit wie viel 100 Jahren? Wie viel hast du gesagt?
4000 Jahre, glaube ich.
So etwas. Eben so kommt es einem ja vor. Oder? Und das ist eben das Schlechte für den Verein.
Roman, vielen Dank, dass du bei uns warst. Du ja, hast, du
danke,
hast
dass ihr euch für Nicht-Expertise interessieren von einem emotionalen.
Es ging ums Fan. Heute ging es ums Fanherz. Und du hast hinter dir schon die Taschen gepackt. Für dich geht es jetzt ins Tessin. Bei dem Wetter perfekt eigentlich. Wir wollen dich gar nicht länger aufhalten. Danke, dass du da warst.
Danke, sehr dürfen da sein.
Und Thomas, wir machen noch ein bisschen weiter.
Gut.
Klar, es war ein Freundschaftsspiel, kurz vor der WM. Aber wir haben das Spiel seriös genommen. Wir haben Vollgas gegeben. Klar, mit der Hitze heute war es ein bisschen schwieriger als erwartet. Aber desto trotz haben wir es, glaube ich, sehr gut gemacht. Auch mit dem Ball, ohne Ball. Und ja, man sieht, die Mannschaft ist eingespielt. Und jetzt haben wir nochmal ein Freundschaftsspiel, bevor es richtig losgeht. Und wir freuen uns drauf.
Das war Granit Xhaka nach dem Testspielsieg der Schweizer, dem 4:1 gegen Jordanien. Der vorletzte Test, bevor die WM in ein paar Tagen losgeht, Thomas. Und das Wetter, ich weiß nicht, irgendwas ist mit St. Gallen und dem Wetter. Irgendwas ist in letzter Zeit immer, aber da kommen wir nachher noch zu. Die Schweiz gewinnt 4:1 und ich würde jetzt mal eigentlich nur über die erste Halbzeit reden wollen. Ich glaube, das ist das, was am aussagekräftigsten noch ist. Und es war ein guter Auftritt in der ersten Halbzeit, oder?
Es war ein seriöser Auftritt gewesen. Man hätte schon früher das ein oder andere Goal schiessen, wenn man mit der letzten Entschlossenheit den Abschluss gesucht hätte. Mir ist jetzt da gerade Ruben Vargas im Sinn, der dann so seitlich allein auf den Goalie läuft und so das Gefühl hat, er müsse schlänzen, statt dass er entschlossen den Abschluss sucht und etwas provoziert. Aber es ist grundsätzlich ist das ein sehr seriöser Auftritt gewesen, mit einem, was ist das, 3-0 in der Pause. Also diskussionslos, absolut diskussionslos. Wenn es zwei Penalty gebraucht hat, das ist ja gleich, das sind ja Goal. Aber meine grundsätzliche Erkenntnis daraus zu schliessen, zu ziehen, denke ich mir auch immer ein bisschen verwegen in einigen Spielen.
Ist noch schwierig, ja.
Ja, zumal gegen einen Gegner, wo vielleicht ist es ein bisschen unfair, wo vielleicht erahnen lässt, was da im einen oder anderen Spiel von der Weltmeisterschaft auf uns zukommen wird.
Ist aber auch ein Testspiel und ich war bei jedem im Hinterkopf ist immer noch, also wenn ich mich jetzt verletze, also das ist jetzt wirklich der allerdümmste Moment, den es geben kann. Ich lieber noch zurückziehen, lieber nicht alles geben, ja.
Genau, immerhin haben sie sich gefreut über ihr Goal, das geschossen haben. In der zweiten Halbzeit ist ja alles gut.
Murat Yakin hat jedenfalls eine Aufstellung hingelegt, die so ein bisschen den Titel hat. Also so wollen wir gegen Außenseiter spielen, vermutlich gegen Katar direkt im ersten WM-Spiel. Er hat gespielt mit Dennis Zakaria, mit Johan Mansambi. Hast du das Gefühl, das könnte so die Aufstellung auch sein, die gegen Katar spielt? Also im Tor wird nicht im Vogo stehen und vielleicht kommt dann Ricardo Rodriguez noch rein für Michel Ebischer, aber vielleicht bleibt es auch dabei, dass der dabei ist. Aber hast du das Gefühl, mit den beiden, mit den Änderungen, das kann so gegen Katar losgehen?
Das kann absolut funktionieren. Ich finde vor allem erfrischend einfach den Johan Mansambi.
Das ist schon der Wahnsinn, oder? Irgendwie so, das hat so. Ja, vielleicht macht das gar nicht so viel anders, aber ich weiß nicht, ob es unbeschwerter ist oder unbeschwerter wirkt, aber es ist wirklich so was ganz Frisches, was man sonst nicht hat, von keinem eigentlich.
Ja, und das ist wirklich schön, dem zuzuschauen. Und für mich würde er, gerade jetzt gegen so eine tiefstehende Mannschaft, der gehört einfach drin rein mit seiner Spielfreude, mit seinem Tempo, mit seiner auch Übersicht, die er hat. Also der wäre für mich wär der gesetzt. Ob es dort Zakaria braucht, das ist dann immer so eine Ansichtssache. Was kannst du von hinten raus wirklich alles entwickeln? Ich kann mir schwer vorstellen, eine Mannschaft im Moment ohne Rodriguez. Also Ich kann mir es einfach fast nicht vorstellen.
Es ist ja auch gar nicht mehr vorstellbar.
Natürlich, seit 150 Jahren spielt er. Also das wäre dann schon eine kleine Überraschung. Sonst, meine, die Mannschaft ist ja sehr gefestigt. Du hast gesehen, auch der Ndoye, der jetzt nicht eine strahlende Saison hat bei Nottingham, wie der in der Nazi gerade funktioniert. Also Das ist dann schon gut. Und sie haben, nochmal, sie haben es immerhin jetzt eine Halbzeit lang richtig ernst genommen. Das war gut gewesen. Und jetzt können sie wenigstens mit einem guten Gefühl auf Amerika gehen.
Wer auch relativ faszinierend ist, ist Michel Ebischer. Der spielt bei Pisa, macht so ein bisschen sein Zeugs. Man nimmt ihn nicht so wirklich groß wahr, was irgendwie ein bisschen an seiner Spielweise liegt, aber auch an dem Club, steht nicht so im Rampenlicht. Dann kommt er und Murat Yakin denkt sich in regelmäßigen Abständen, das wäre doch mal wieder eine gute Idee, den zu bringen. Und er spielt nicht einfach nur ein bisschen mit, sondern der macht es wirklich richtig gut. Er sieht, wo die Räume sind, das Tor von Doi, was er vorbereitet. Das ist schon faszinierend, dass der eigentlich immer, wenn er reinkommt, nicht nur verlässlich ist, sondern wirklich der Mannschaft auch was bringt.
Ja, das ist ja am Yakin Sinn einer von zwei Gugsi.
Sein Lieblingsjoker, sein Zweitlieblingsjoker.
Gegen Ungarn im ersten Spiel an der EM 2024, der zweite ist der Quadro Duo gewesen. Und der Ebischer hat genau dort die Löcher können aufreissen, indem er sie von der Seite in die Mitte reinzieht und halt dann auch gute Pässe spielt, wie jetzt gestern auch aufs Goal vom Ndoi, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das sind dann schon Momente, wo dann seine Spielintelligenz siehst. Es hat dann auch andere Momente gegeben, wo es dann halt einfach irgendwann nicht mehr funktioniert hat an dieser letzten EM. Da muss sich der Yakin wahrscheinlich dann das eine oder andere mehr überlegen, als immer auf den gleichen Trick zurückzugreifen. Aber du hast völlig recht, Hilmon, es ist schon faszinierend. Ich meine, mit so einer Gurkentruppe, Pisa steigt ab und die kommen in die Nazi und es funktioniert einfach. Also das, offenbar ist da einfach auch etwas entstanden, dass da ein gewisser Kit ist, dass ein Verständnis da ist, dass jeder weiss, wer ist jetzt wirklich der Chef in dieser Mannschaft? Wer hat seinen Platz fix? Was sind die Strukturen? Wie wollen wir spielen? Und da ist der Ebischer ist da jetzt ein wirklich sehr gutes Beispiel.
Und dann gab es die obligatorische Wechselorgie und eben die zweite Halbzeit, müssen wir eigentlich nicht mehr groß drüber reden. Aber dass natürlich Christian Fasnacht das Tor schießt, wo jetzt alle gesagt haben, warum jetzt Fasnacht? Wieso nicht Sanchez? Das ist auch Yakin in Perfektion. Er hatte irgendwo das Gefühl gehabt, wahrscheinlich im richtigen Moment ein gutes Fasnacht-Spiel gesehen und ein schlechtes Sanchez-Spiel und gesagt, der ist es. Das heißt nicht, dass er bei der WM überzeugen wird oder überhaupt spielen wird, aber das Tor lässt zumindest schon mal vermuten, dass er gut in der Mannschaft ist.
Es ist wirklich faszinierend, da hast du absolut recht, das ist wirklich faszinierend. Eben der Vargas vergibt seine grosse Chance, so allein vor dem Goalie. Embolo hat das Gefühl, er müsste einen lässigen Lupfer machen, wo er allein auf den Goalie zuläuft in der zweiten Halbzeit. Und der Fasnacht einfach schnörkellos schiebt den Böllen ins Goal. Ganz einfach, so wie er ist. Und das ist halt, ja... Es kann, den kannst du in der 85. Minute bringen und dann schießt dir in der 88. irgendein Goal. Das ist Fasnacht. Und ja, im Moment, sieht das dann auch, kann das dann auch aussehen, als wäre das ein ganz, könnte es ein wertvoller Joker sein.
Das, was man aber auf keinen Fall vergessen darf, dass eigentlich das Beste an dem ganzen Testspiel, mal abgesehen vom Ergebnis aus Sicht von Murat Yakin, ist das Ende. Es ist also erst Sonne, heiß. Wir wissen, seit Stefan Lichtsteiner spätestens, Sonne und heiß in St. Gallen ist nicht immer ganz einfach. Dann gibt es ein Riesenunwetter. Es blitzt, es donnert und dann ist das Spiel aus und man bedankt sich beim Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter sagt offenbar den Spielern auch, hey, schön war es gewesen, danke für das Spiel. Man bedankt sich beim Publikum. Das Stadion ist nicht ganz leer, aber es sind eigentlich alle auf dem Nachhauseweg, alle sind happy. Ich habe den Live-Ticker gemacht, habe die Push-Nachricht geschrieben, Schweiz gewinnt. Und dann irgendwo oben auf der Leinwand steht noch, das Spiel ist unterbrochen. 3 Minuten müssen wir jetzt unbedingt noch machen. Die unnötigsten 3 Minuten in der Geschichte des Fußballs.
Es war ja herzig. Ich merke, ich habe gleich noch mehr von dieser zweiten Halbzeit mitbekommen, als ich eigentlich wollte. Sascha Rufer als Kommentator hat dann quasi dem Schiedsrichter gratuliert, dass er in der 87. Minute abpfeift, weil es bringt nichts mehr bei dem Wetter, bei diesen Platzverhältnissen. Und hat dann irgendwie gesagt, ja, der Schiedsrichter, der gefällt mir. Ja, und dann hat halt der Schiedsrichter nicht ganz so sauber kommuniziert, offenbar. Scheint in St. Gallen auch ein Problem zu sein.
In dem Stadion
muss irgendetwas rum sein. Schlechte Aura. Ja, es ist dann schon... Eigentlich passt es ja zu dem ganzen Spiel dazu, oder? Dass es etwas Grümpelturnierhaftes gehabt hat.
Ja, also es ging darum, dass man das Spiel einfach noch zu Ende bringen musste, damit es wirklich offiziell gewertet wird. Aber ich habe dann auch kurz kurz gedacht, also die Spieler haben danach erzählt, ein paar waren schon auf dem Weg unter die Dusche oder haben angefangen zu essen. Aber ich habe dann auch kurz gedacht, wenn jetzt in den 3 Minuten sich jemand den Fuß umschlägt, wenn irgendjemand ausrutscht, wenn jetzt irgendwas passiert, was dann los ist, ist zum Glück nicht so weit gekommen. Aber Fußball war es auch nicht mehr, weil der Ball einfach überall rumgelegen hat und eigentlich... Man hat einfach noch die Zeit abgespielt.
Ja, Jordanien geht es ja dann nicht ganz anders wie in der Schweiz. Dort würde sich ja auch keiner verletzen.
Das stimmt.
Aber ja, es ist absurd, das Ganze.
Jetzt haben wir noch ein Testspiel am nächsten Samstag in San Diego gegen Australien. Da kommen dann so Spieler Fabian Reda, Gregor Kobel, Noah Okafor, die so ein bisschen angeschlagen, krank waren, dann wieder zurück. Ja, wird wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung gehen, Test, aber niemand will irgendwas zu viel riskieren, sich verletzen. Aber nochmal einfach so ein letzter Eindruck, dann vor allem mit Zeitumstellung und mit der richtigen Uhrzeit auch.
Und es wird möglicherweise wird's warm sein.
Es könnte sein. Es könnte sein. Also ich hab die kurzen Hosen eingepackt und also die Sonnencreme.
Ich finde, es wäre eine gute Idee, am Lichtsteinrad zu läuten und zu fragen, du wie ist es eigentlich, wenn man umgeschüttet, wenn es warm ist.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber von Basel nach St. Gallen ist nicht so weit wie von Zürich nach San Diego, oder? Ja, egal.
Das stimmt. Es sind ganz andere Klima, es sind andere Zeitzonen. Es ist ein anderer Planet. Wir haben jetzt gesehen, nochmal, St. Gallen haben wir jetzt gesehen, ein anderer Planet. Als andere Orte in der Schweiz. Also nein, das wird, also ich wage es zu vermuten, das wird so ein absolut harmloses Spiel sein, wo sich erst recht erkennen will verletzen.
Und ich verspreche, weil das jetzt ja quasi sowas wie die offiziell letzte Folge der alten Saison ist, das Stefan Lichtsteiner St. Gallen-Thema ist hiermit abgeschlossen, wird nur noch in äußersten Notfällen rausgeholt.
Aber man hätte es einmal gebührend müssen erwähnen.
Ein letztes Mal noch. Ja. Aber damit gehen wir doch dann einfach auch direkt nach Basel.
Ich sage jetzt, meine Familie, mein Umfeld hat 15, 20 Jahre quasi auf mich verzichtet als Person. Vor knapp 4 Jahren sind meine Kinder auf die Welt gekommen. Dass das jetzt nicht der Moment ist, wo ich da sitzen kann und sagen, hey, das ist jetzt nach wie vor das absolute Target Nummer 1 und so schnell wie möglich. Das ist es nicht, nein.
Das war Valentin Stocker im letzten November im Podcast des FC Basel auf die Frage, ob er sich eigentlich vorstellen könnte, Sportchef beim FCB zu werden. Und da zu dem Zeitpunkt konnte er sich nicht vorstellen. Er kann sich vielleicht immer noch nicht vorstellen, aber er ist jetzt jedenfalls sportlicher Leiter des Clubs. Und nein, sportlicher Leiter ist nicht das gleiche wie Sportchef. Also Stocker wird in erster Linie Ansprechpartner sein für den Trainer, für die Spieler, für den Staff. Er wird sich also in der Schnittstelle bewegen. Und wird zusammenarbeiten mit Andreas Herrmann, der ja gerade erst von Manchester United gekommen ist, dem technischen Direktor des FCB. Und die beiden bilden die sportliche Führung. Denn Andreas Herrmann, der ist dann zuständig für so Sachen wie Scouting, für Recruitment, für die Transferverhandlungen. Deswegen, also es ist dann schon noch wichtig zu sagen, Stocker wird nicht Sportchef sein, sondern wirklich sportlicher Leiter. Aber mit der doch, finde ich, sehr bemerkenswerten Klausel, er ist es kommissarisch. Er ist es jetzt mal vorläufig für dieses Transferfenster. Ist schon seltsam, oder dass man die Position nicht mit Valentin Stocker besitzt, aber dass man sagt, das ist jetzt mal wie so ein Versuchsfenster und man guckt dann danach, wie sich Valentin Stocker eingelebt hat, wie das für den Club funktioniert und dass man danach nochmal vielleicht umstellt.
Vielleicht haben sie Anleihe genommen beim FC Zürich, wo quasi auch so ein bisschen mal für ein Transferfenster jemand installiert, zwar ihn nicht Sportchef nennt, aber der dann eigentlich ja Sportchef ist, also der Dino Lamberti. Im letzten Winter, vielleicht will das Basler gleich machen. Die Lösung ist irgendwie so weder Fisch noch Vogel. Man hat offenbar einfach niemanden gefunden, wo man total überzeugt ist, dass der als Sportchef könnte amten.
Weil wenn man überzeugt wäre, dann würde man ja sagen, er ist unser Mann und er ist genau. Es auf unbestimmte Zeit und genau. Für lange Zeit, oder?
Genau, aber bei dem Statement vom Stocker hast du rausgespürt, also relativ leicht, wie er funktioniert, wie er tickt, dass es für ihn eigentlich andere Prioritäten gibt im Leben, wie der jetzt der FC Basel.
Und das ist ihm, glaube ich, er hat es während seiner Karriere schon immer gesagt, das ist ihm, glaube ich, wirklich wichtig. Er hat ja wirklich, oder seine Familie hat wirklich viel auf ihn verzichten müssen und für ihn war da sonnenklar, dass er sich jetzt die Zeit nehmen will, das zurückgeben will. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich das geändert hat bei ihm. Also dann, und das ist ja nun mal ein Job, den macht man 24 Stunden am Tag oder vielleicht schläft man auch irgendwo 10 Minuten, aber man macht einfach nur den Job und nichts anderes.
Ja, vor allem gerade jetzt in dieser Jahreszeit. Und die Jahreszeit, das ist ja Transferzeit und das heisst, die geht in der Schweiz bis Mitte September. Also das ist schon gerade beim FC Basel, wo man das eine oder andere kann erwarten in dem Sommer, was da passiert an personellen Veränderungen. Also da wird jetzt der Valentin Stocker möglicherweise nicht so wahnsinnig viel auf seinem Boot vom Vierwaldstättersee sein. sondern wird sich dann halt schon müssen mit dem FCB befassen. Aber eben, es ist so, nochmal, es ist für mich einfach wieder Fisch noch Vogel.
Man hat jetzt die durchaus spezielle Situation, wie ich finde, man hat mit Stefan Lichtsteiner einen Cheftrainer, der auf dem Niveau noch nicht lange Cheftrainer ist. Valentin Stocker ist sportlicher Leiter, hat in den letzten Jahren eine Ausbildung gemacht, hat überall mal reingeguckt. Man weiß gar nicht so genau, was wirklich die Qualitäten sind, was er gelernt hat, aber ist natürlich auf dem Niveau auch ein Anfänger. Dann kommt Andreas Herrmann dazu, der von Manchester United kommt. Der hat die Position, wo er sich mit Valentin Stocker ergänzen wird, auch so noch nicht gemacht. Also es ist ganz, ganz, ganz viel neu und quasi auf allen Positionen in der sportlichen Führung.
Ja, es ist einfach ein grundsätzliches Problem. Jetzt, wenn es um den Sportchef geht, nehmen wir jetzt mal den Valentin Stocker so richtig Sportchef, oder?
Aber er ist ja, glaube ich, wirklich so Schnittstelle, er ist so Bindeglied, oder? Andreas Herrmann wird dann quasi so das Scouting, das Recruiting, die Arbeit mit Agenten machen. Also sie teilen sich das schon auf.
Ja, klar. Aber du kannst einfach in so eine Funktion hineingehen, mit welcher Legitimation. Nur weil du jetzt früher mal Fußballer gewesen bist und Länderspiel gespielt hast und bei Hertha Berlin im Ausland gespielt hast. Das ist einfach so die Problematik, wenn es jetzt mal grundsätzlich um sportliche Führung geht. Dass du das einfach kannst machen. Du, Tilman, du könntest jetzt morgen Sportchef werden, das Mikrofon abgeben da als Podcast-Moderator und könntest Sportchef werden beim FCZ. Problemlos.
Ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde. Aber
nein,
ja, also,
ich sage jetzt rein.
Es kommt auf den Lohn an.
Es kommt, gut. Aber es kommt nicht in Frage, es ist ausgeschlossen, zu Millionen Prozent, dass du Trainer würdest beim FCZ. Weil für das brauchst du Diplom. Also der Sportchef ist aber dann der Vorgesetzte oder der sportliche Leiter ist der Vorgesetzte von einem Trainer, der eine akribische Ausbildung hinter sich hat. Und das finde ich ist eine problematische Konstruktion. Und wir haben schon vor ein paar Jahren haben wir das beim Tagi thematisiert und ich weiss, unser alter Kollege Florian hat dort einen Kommentar geschrieben, ob es nicht auch ein Diplom braucht für den Sportchef. Oder? Und ich mag mich erinnern, ich habe dann später mal mit dem Alain Sutter über das Thema geredet. Er hat es natürlich selbstverständlich ganz anders gesehen. Hat mich jetzt auch überrascht, weil ich das Gefühl hatte, mit seiner Karriere, mit seiner Ausbildung, die er hat, mit dem, was er privat gemacht hat, mit seiner Expertise als Experte oder mit seinen Jahren als Experte beim SRF, wäre sich in Rucksack gefühlt, um Sportchef zu sein. Aber es zeigt einfach die Problematik, und das siehst du jetzt auch beim FCZ, wo hat es einfach wieder ein Spielerberater in die Funktion hineingekieft worden ist. Und der Spielerberater nutzt, ich mache jetzt einen Schlenker so auf Zürich, wie der Oli einmal einen auf Basel macht, wo dann der Sportchef seine Klienten kann brav installieren kann. Also es ist nicht ganz unproblematisch und es ist ein sehr, sehr interessantes Konstrukt jetzt beim FC Basel.
Man muss aber auch sagen, also es ist ja nicht so wie Alex Frey. Ich meine, der ist damals quasi von der Umkleidekabine zum FC Luzern gestolpert und hat da den Job ausgeführt. Ich meine, das Karriereende von Valentin Stocker ist 4 Jahre her. Also das ist schon eine Zeit, in der man ein Netzwerk bilden kann, in dem man Ausbildungen macht. Also es ist jetzt nicht so, dass er wirklich ganz frisch in den Beruf reinstolpert und alles neu wäre für ihn.
Ich kann es auch vergleichen mit dem Marvin Hitz, der in St. Gallen hätte sollen im Verwaltungsrat und den Sport übernehmen und jemanden ersetzen. Mit dem Peter Germann, der erstens selber Verteidiger war und zweitens ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern aufgebaut hat, also ganz eine andere unternehmerische Expertise hat als der Hitz. Also auch dort fragt sich dann schon auch, kann einer, der gestern im Goal gestanden ist, heute schon Aufsichtsrat sein? Verwaltungsrat, das denke ich mir immer so sehr problematisch im Fußball. Und darum ist es ja nicht überraschend, dass es da und dort einfach nicht funktioniert und knistert.
Und auch nicht wirklich überraschend ist das, was unser Kollege Olli in einem Kommentar geschrieben hat, also dass zwischen Lichtsteiner, Stocker, Herrmann, Filipovic, zwischen all denen, die neu im Club sind oder auch neu auf den Positionen überhaupt, dass der neue starke Mann oder der neue alte starke Mann im sportlichen Bereich wieder David Degen sein wird.
Ganz genau, das ist die absolut richtige Schlussfolgerung. Ich denke, dass der Degen so weniger Widerstand muss überwinden, als er das beim Daniel Stucki müsse.
Sein Einfluss wird sicher nicht kleiner und genau. Wir haben auch nicht gewusst, wie groß der Einfluss wirklich unter Daniel Stucki war, aber es ist jetzt dann schon augenscheinlich eben. Vor allem, weil Valentin Stocker die Position wie kommissarisch, wie es heißt, ausüben wird.
Ja, es wird jedenfalls spannend bleiben in Basel.
Es wird spannend bleiben in Basel und auch bei uns wird spannend bleiben. Wir sind nämlich am Ende der 345. Ausgabe der dritten Halbzeit und jetzt bewegen wir uns tatsächlich mit großen Schritten auf die Fußball-WM in Nordamerika zu. Das bedeutet, dass wir in der nächsten Woche nicht mehr unseren typischen Montag-Rhythmus haben, sondern uns nach dem Spielplan logischerweise richten. Und los geht's am nächsten Montag im Kino Koni. Thomas, du bist da, Marcel Rohner wird moderieren, Dominik Wühmer ist auch da und dann ist ein ausgewiesener Experte aus San Diego zugeschaltet. Also das muss wahnsinnig werden. Das ist ein Riesengast, habe ich gehört, den ihr da eingeladen habt.
Ja, ich kann davon aus, er hat kurze Hosen an, wenn es in San Diego warm ist.
Das stimmt, er wird sicher keine Schuhe anhaben, das kann ich dir jetzt schon mal verraten. Und ja, weil man nur meinen Oberkörper sehen wird, ja, es wird kurze Hosen geben, das ganz, ganz bestimmt, ganz bestimmt.
Ich wäre enttäuscht, Tillmann, wenn es anders wäre. Ja. Und einfach die Sonnenbrille noch irgendwo in Griffweite montiert haben, so in die Haare reingeschoben.
Ich fliege morgen nach Amerika und dann habe ich eine Woche, um mir irgendeinen schönen Platz zu suchen. Vielleicht suche ich mir irgendwie sowas an der Küste aus, um mich richtig neidisch zu machen.
Aber du musst einfach so Surferboy-mäßig auftreten, sonst wäre man enttäuscht.
Also los geht's auf jeden Fall um 19.30 Uhr. Die Tickets kosten 15 Franken. Für alle Abonnentinnen und Abonnenten ist es gratis. Und Thomas, auch wichtig für dich, es gibt für alle, die da sind, gratis Popcorn.
Ja, ich habe Popcorn nicht gern.
Okay, gut. Also dann gibt's für dich sicher auch noch ein Getränk und kein Popcorn.
Ich kann sehr gut sein im Kino und Film schauen, ohne dass irgendeinen so einen 7-Liter-Kübel Popcorn muss auf dem Schoß haben.
Wir haben auf jeden Fall noch 3x2 Tickets zu verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die dritte Halbzeit auf eurer Podcast-App zu abonnieren und uns einen Kommentar dazulassen. Also entweder auf Spotify, auf Apple Podcasts oder ihr schreibt den Kommentar unter die Artikel auf unseren Webseiten unserer Zeitung. Und dann werden während der WM Dominik und ich euch vor und nach den Spielen jeweils mit allen Infos versorgen und Einschätzungen und der Situation, wie warm es dann eigentlich wirklich ist in San Diego und wie viele Klapperschlangen wir schon gesehen haben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt von all dem, dann abonniert am besten unseren Instagram-Kanal dritte.halbzeit.podcast. Da werde ich immer wieder mal den Fahrplan jeweils durchgeben und könnt euch da Nachrichten schreiben. Da gehen sie am wenigsten unter. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Und es ist ein Fußball-Podcast hier und eigentlich kein Eishockey-Podcast. Aber Thomas, du hast das Spiel gestern gesehen, das WM-Finale in der Schweiz, Schweiz gegen Finnland.
Hock luget, ja.
Und? Willst du noch drüber reden oder ist es...
Nein, jetzt meine absolute Expertenmeinung. Für mich ist nach dem ersten Drittel, habe ich geschrieben bei uns im Chat, wenn die Finnen das nicht gewinnen, sagen sie selber die Schuld. Die sind so viel besser gewesen. Und ich glaube, so ein Knackpunkt in dem Spiel war, dass die Schweizer 2 Minuten lang 5-3 spielen können spielen und nicht eine vernünftige Aktion zustande gebracht haben. Und so über die eigenen Nerven gestolpert sind. Aber du hast schon gemerkt, es ist so viel Druck auf dieser Mannschaft, das Spiel jetzt wirklich zu gewinnen und endlich mal den WM-Titel zu holen. Ja.
Jetzt haben wir auch noch über was geredet, von dem wir viel zu wenig Ahnung haben. Wenn ihr Leuten zuhören wollt, die deutlich mehr Ahnung haben, dann hört die aktuelle Folge des Apropos-Podcast von heute Montag oder bei unseren Kollegen im Eisbrecher vorbei. Und damit würde ich sagen, das war's. Danke, dass du da warst, Thomas. Und danke euch fürs Zuhören.
Viel Spaß in San Diego.
Danke. Tschüss.